Guten Morgen. Ich wünsche euch ein frohes und gesegnetes Osterfest. Es ist der Freudentag, an dem Jesus den Tod besiegt hat und von den Toten auferstanden ist. Ja, er lebt. Der Tod vermochte ihn nicht festzuhalten. It's the hour of power. Die Stunde, in der sich seine Allmacht eindrucksvoll manifestiert. Es ist der Tag, der alles verändert hat. Ostern ist das Siegesfest des ewigen Lebens. Der Theologe Dietrich Bonhoeffer sagte einst: Wer Ostern kennt, kann nicht verzweifeln. Schließlich haben wir in dem auferstandenen Herrn Jesus Christus eine unerschütterliche Hoffnung, ja gar Gewissheit. Für die, die zu Jesus gehören, ist der erste Tod nicht das Ende, sondern der Start in das unendlich herrliche und ewige Leben. So ist Ostern für uns Anlass allergrößter Freude. Ich möchte mit uns beten. Herr Jesus Christus, wir danken dir für diesen Freudentag. Wir danken dir, dass du von den Toten auferstanden bist. Wir danken dir, dass du jetzt zur Rechten Gottes sitzt, des Vaters. Wir danken dir, Herr, dass du der Erste bist, der auferstanden ist von den Toten. Und dass deine Kinder dir alle folgen werden. Danke, dass wir heute uns nochmal neu bewusst machen dürfen, Herr, was Ostern ist, das Auferstehungsfest. Danke, Herr, dass du uns bei unserem Namen rufst. Danke, Herr, dass wir dein sind. Und ich möchte dich bitten, dass du jetzt mächtig wirkst mit deinem guten Heiligen Geist, dass du durch mich sprichst, dass du deine Worte in meinen Mund legst und dass du unsere Herzen ja, berührst, ja, anrührst, veränderst. Herr, wir wollen dir nachfolgen. Hilf du uns. Amen. An diesem Ostersonntag wollen wir mit Hilfe des Auferstehungsberichts aus dem Matthäusevangelium das besagte weltverändernde Ereignis detaillierter betrachten. Doch bevor wir dazu kommen, möchte ich in wenigen Sätzen in Erinnerung rufen, was am Karfreitag geschehen ist. Jesus, der Sohn Gottes, wird gefangen genommen, bespuckt, geschlagen und verhöhnt. Ihm werden falsche Beschuldigungen an den Kopf geworfen. Jesus nimmt das alles in größter Liebe zu dir und mir bereitwillig hin. Und er wird außerhalb der Stadtmauern auf der Müllhalde von Golgatha gekreuzigt. Und Jesus stirbt da, unschuldig. So oder so ähnlich würde ein Drama enden. Und für die Jünger und Nachfolger Jesu scheint das die Realität zu werden. Sie stehen unter Schock, haben all ihre Hoffnungen verloren und meinen, das ist das Ende. Die Hohenpriester und Pharisäer wollen sicher gehen, dass das wirklich das Ende ist. Sie bitten den Statthalter Pontius Pilatus, das Grab zu versiegeln und es die nächsten Tage und Nächte zu bewachen, damit die Jünger den Leichnam nicht stehlen und behaupten können, dass Jesus, wie von ihm angekündigt, am dritten Tage wieder von den Toten auferstanden ist. Das Verhalten der hohen Priester und Pharisäer ist trotzdem sehr verwunderlich, denn um Jesu Tod herum geschehen erschreckende Zeichen und atemberaubende Wunder. Matthäus 27, Vers 45. Aber von 12 Uhr an kam eine Finsternis über das ganze Land bis 15 Uhr. Und direkt nach Jesu Tod, Matthäus 27, die Verse 51 bis 53. Und siehe, der Vorhang des Tempels zerriss in zwei Stücke, von oben bis unten, und die Erde erbebte, und die Felsen zerrissen, und die Krüfte öffneten sich, Und viele Leiber der entschlafenen Heiligen wurden auferweckt. Und sie gingen nach seiner Auferweckung aus den Grüften und gingen in die heilige Stadt und erschienen vielen. Vielleicht sind ja viele von den Pharisäern im Tempel geblieben und sind nicht zur Kreuzigung Jesu vor die Stadtmauern Jerusalems gekommen. Dann hätten sie zumindest mitbekommen müssen, wie der schwere Vorhang, manche sagen, der war bis zu 10 Zentimeter dick, zwischen Heiligem und Allerheiligen zerrissen ist. Dazu noch das Erdbeben. Es ist im wahrsten Sinne des Wortes erschütternd. Man hat den Eindruck, sie sehen die Wahrheit, aber sie verleugnen sie, weil sie sie nicht wahrhaben wollen. Selbst der Hauptmann und die Soldaten, die Jesus bewachen und nicht das Alte Testament mit all seinen messianischen Prophetien kennen, bekennen nach dem Erdbeben und allem, was geschieht, ehrfürchtig, wahrhaftig, dieser war Gottes Sohn. Es klingt recht betrübt. Schließlich ahnen die römischen Soldaten nicht, dass Jesus noch von den Toten auferstehen wird. Die Hohepriester halten es für unmöglich, dass Jesus leibhaftig von den Toten aufersteht. Wie gesagt, die Wachen sollten nur den Diebstahl Jesu Leichnams verhindern. Aber schauen wir uns an, was das Wort Gottes dazu sagt. Matthäus 28, die Verse 1 bis 4. Als aber der Sabbat vorüber war und der erste Tag der Woche anbrach, kam Maria Magdalena und die andere Maria, um nach dem Grab zu sehen. Und siehe, es geschah ein großes Erdbeben, denn ein Engel des Himmels kam vom Himmel herab, ein Engel des Herrn kam vom Himmel herab, trat hinzu und wälzte den Stein weg und setzte sich darauf. Seine Erscheinung war wie der Blitz und sein Gewand weiß wie der Schnee. Die Wachen aber erbebten aus Furcht vor ihm und wurden, als wären sie tot. Also in aller Frühe des ersten Tages der Woche, sprich bei allererster Gelegenheit nach dem arbeitsfreien Sabbat, gehen Maria Magdalena und eine andere Maria, nicht die Mutter Jesu, um das Grab zu besehen. Plötzlich gibt es wieder ein großes Erdbeben. Ja, das ist hier ja das zweite Erdbeben. Und nicht 12 Legionen bzw. 60.000 Engel erschrecken die Soldaten zu Tode und versetzen sie in Schockstarre, sondern einen Engel. Er wälzt den großen Stein weg und setzt sich darauf. Sein Aussehen ist erschreckend wie ein Blitz und sein Gewand schneeweiß. Und über alle Maßen hell, strahlend, leuchtend. Ich habe da euch ein Bild mitgebracht, wie er vielleicht ähnlich, aber wahrscheinlich doch nicht, ausgesehen haben könnte. Das war also kein Putte-Engel, so ein pummeliger kleiner Engel, den man aus den Barockkirchen kennt. So einer war es wohl nicht. Da hätten sich die Soldaten nicht so ins Hemd gemacht. Da wären die nicht in Schockstarre erfroren oder ja. Ich glaube, da wären die noch tätig geworden. Nein, er muss gewaltig gewirkt haben. Ich glaube, das war seelsorgerlich äußerst wertvoll, dass er die Frauen zuallererst versucht zu beruhigen, indem er sagt, fürchtet euch nicht. Aber da weiß man ja immer noch nicht genau, ob der Engel es wirklich gut mit einem meint. Von daher ist es wichtig, dass er um ihr Anliegen weiß und wunderbare Kunde mitbringt. Vers 5b bis 7. Ich weiß, dass ihr Jesus, den Gekreuzigten, sucht. Er ist nicht hier. Er ist auferstanden, wie er gesagt hat. Kommt und seht die Stätte, wo er gelegen hat. Und geht eilends hin und sagt seinen Jüngern, er ist auferstanden von den Toten. Und siehe, er geht vor euch hin nach Galiläa. Da werdet ihr ihn sehen. Siehe, ich habe es euch gesagt. Hätte ihnen das ein einfacher Gärtner mitgeteilt, gäbe es mit Sicherheit keinen Grund, ihm zu glauben. Aber so einer übernatürlichen und gewaltigen Gestalt, die um alles wusste. Die Reaktion der Frauen in Vers 8 sind bestens nachzuvollziehen. Und sie gingen eilends weg vom Grab mit Furcht und großer Freude und liefen, um es seinen Jüngern zu verkünden. Ihnen sitzt der Schrecken nach der Begegnung mit dem Engel immer noch etwas in den Gliedern. Andererseits wissen sie ihre Freude und ihr Glück kaum in Worte zu fassen. Sie können kaum erwarten, den Jüngern zu erzählen, dass Jesus nicht tot ist, sondern lebt. Welch eine Freudenbotschaft! Das ist auch unsere Freudenbotschaft. Das Grab ist leer. Wir haben dazu auch ein Bild. Jesus ist stärker als der Tod. Er hat ihn überwunden. Und das ein für alle Mal, auch für uns, auch für dich und mich. Es ist das weltverändernde Ereignis. In 1. Korinther 15, die Verse 20 bis 22 heißt es dazu: Nun aber ist Christus auferweckt von den Toten als Erstling unter denen, die entschlafen sind. Denn da durch einen Menschen der Tod gekommen ist, so kommt auch durch einen Menschen die Auferstehung der Toten. Denn wie in Adam alle sterben, so werden in Christus alle lebendig gemacht. Seit dem Sündenfall durch Adam und Eva haben wir eine sündige Natur. Und so können wir nicht mehr untadelig leben. Immer wieder laden wir Schuld auf uns. Zum Beispiel schlechte Gedanken, egoistisches Verhalten, etc., etc., Neid, Habgier, etc., etc. Aber das Gute ist, dass Jesus Christus, der Sohn Gottes, selbst nie gesündigt hat. Und am Kreuz von Golgatha für meine und deine Sünden gestorben ist. Er hat durch seinen stellvertretenden Sühnetod ein für alle Mal für deine Sünden bezahlt, wenn du ihm von Herzen dein Leben übergibst und du Jesus als deinen König und Retter annimmst und nachfolgst. Da offenbart sich Jesu Liebe, Gnade und Gerechtigkeit, dass er freiwillig den Preis für meine und deine Schuld bezahlt, indem er stellvertretend für dich und mich stirbt. Sein vollkommenes Opfer lässt uns gerecht vor dem Vater im Himmel stehen. Durch Jesu makellose Gerechtigkeit hat der Tod jetzt kein Anrecht mehr auf uns. Statt dem zweiten Tod bzw. der ewigen Verdammnis und Gottesferne dürfen wir uns darauf freuen, wie Jesus einst von den Toten zu einem neuen und ewigen Leben mit ihm auferweckt zu werden. Aber wo ist unsere Freude darüber? Warum leben wir nicht Tag für Tag in dieser Auferstehungsfreude? Jesus hat doch den größten Sieg schon für uns errungen. Ich glaube, wir nehmen es oft als zu selbstverständlich, dass Jesus für unsere Schuld gestorben ist und damit den Weg zum Vater im Himmel freigemacht hat. Wahrscheinlich ist uns gar nicht klar, wie auswegslos verloren wir aufgrund unserer Sünden sind, wenn wir nur auf uns allein gestellt wären. Denn ganz gleich, was wir tun würden, und wenn wir uns auch noch so anstrengen und bemühen, wir selbst schaffen es nicht, gerecht und heilig zu leben. Ja, es wäre uns unmöglich, vor Gott zu treten, geschweige denn im Himmel in seiner Herrlichkeit ewig mit ihm zu leben. Zudem bin ich davon überzeugt, dass wir mit unseren Sinnen viel zu sehr auf das Diesseitige fokussiert sind. Wir rödeln so sehr in dem Labyrinth unseres Ameisenbaus, welches sich Alltag nennt, dass wir die viel größere und bedeutungsvollere geistliche Welt rundherum kaum bis gar nicht wahrnehmen. Jedenfalls viel zu wenig. Wir meinen so oft, dass dies und das wirklich wichtig ist und jetzt getan werden müsste. Also in meinem Fall ist das beispielsweise die Nachrichten zu lesen. Es ist sicherlich nicht verkehrt, sich immer wieder etwas kundig zu machen, was in der Welt gerade so vor sich geht. Aber ich wende täglich 45 Minuten dafür auf, um auf dem neuesten Stand zu sein und um die aktuellen politischen Entwicklungen, um die Bescheid zu wissen. Und dann kommt regelmäßig, ja wirklich sehr regelmäßig, noch eine spannende Reportage oder Doku dazu. Aber welchen Wert, welchen Ewigkeitswert hat es in Bezug auf die irdischen Belange immer top informiert zu sein? Ein Großteil dieser Zeit könnte ich noch viel besser für Gebet, Bibellese oder das ein oder andere evangelistische Gespräch nutzen. Das sage ich nicht nur so dahin, das ist wirklich so. Noch einige mehr Menschen könnten von Jesus und seinem rettenden Heilsgeschenk erfahren. Dies wird wohl einen großen Unterschied hinsichtlich der Ewigkeit machen. Ich weiß nicht, was es bei dir ist, das dir täglich viel Zeit in Beschlag nimmt, ohne einen offensichtlichen Ewigkeitswert zu haben. Vielleicht verbringst du regelmäßig lange Abende vor dem Fernseher. Womöglich verschlingst du haufenweise weltliche Romane, bist äußerst fokussiert auf Kleidung und Styling oder verbringst viele Stunden auf YouTube und Social Media, sprich auf Facebook, Instagram und Twitter etc. Also versteht mich nicht falsch. All das ist in einem gewissen bzw. kleineren Rahmen kein Problem. Obgleich diese Dinge nicht wirklich wichtig sind. Frag dich doch mal, was du bewusst einsparen oder kürzen kannst, um noch mehr Zeit mit Jesus, unserem Retter, zu verbringen und ihn häufiger vor deinen Freunden, Familienmitgliedern, Arbeitskollegen und Nachbarn zu bezeugen, beziehungsweise Kranken, Alten und einsamen Leuten in Liebe zu dienen. Ich bin davon überzeugt, dass mit dem Fokus aufs Himmelreich die Auferstehungsfreude in dir, in uns noch viel größer wird. Ich habe vor einiger Zeit ein Buch über den Erweckungsprediger Jonathan Edwards gelesen. Einige Monate vor Beginn der Erweckung im Frühling 1735 starb ein junger Mann unerwartet früh. Und Jonathan Edwards rief die große Trauergemeinde dazu auf, sich von ihrem sündigen Lebenswandel abzuwenden. Kurze Zeit später bekehrte sich eine junge Frau, die zu den geselligsten der Stadt gehörte. Ihr Leben veränderte sich um 180 Grad. Und die Anzahl der bekehrten Menschen ist plötzlich auch sehr stark angewachsen. Genauso die Kunde von diesen Geschehnissen. Zudem bildeten sich immer mehr Gebetsgruppen. Und ab April 1735 war die Veränderung der geistlichen Atmosphäre in der Stadt Northampton unverkennbar. Edwards beschreibt sie wie folgt: Ein starkes und ernsthaftes Bemühen um die großen Inhalte des Glaubens und der Ewigkeit wurden in allen Stadtteilen und unter allen Altersgruppen spürbar. Sehr bald sprach man nur noch über geistliche und ewige Dinge und erwähnte anderes nicht einmal mehr. Die Menschen dachten nicht mehr über weltliche Angelegenheiten nach. Diese Dinge wurden unter uns als unwichtig behandelt. Die Gefahr bestand nun darin, die weltlichen Angelegenheiten zu sehr zu vernachlässigen und zu viel Zeit mit dem Glauben zu verbringen. Wow, das ist krass, oder? Das ist heftig. Ich wünsche mir das tatsächlich auch für uns, auch wenn das irgendwie so unwirklich wirkt. Aber ich glaube, wenn der Heilige Geist groß Raum nimmt, wenn er stark wirkt, ist das möglich. Dann kann das auch unter uns passieren. Was würde das freisetzen, wenn wir auch als Familie ganz stark im Gebet stets zusammenstehen, einander helfen, über geistliche Dinge reden, einander ermutigen, ganz sehnsüchtig auf Jesu Wiederkunft warten würden und uns da auch immer wieder austauschen würden, wie groß unsere Sehnsucht ist und wie wir uns schon sehr darüber freuen. Zurück zu den Frauen. Ich glaube, ihnen haben noch die Worte gefehlt, zu beschreiben, was sie erlebt haben und wie sie sich gerade fühlen. Sie befinden sich noch auf dem Rückweg, Matthäus 28, 9 bis 10. Und siehe, da begegnete ihnen Jesus und sprach, seid gegrüßt. Und sie traten zu ihm, umfassten seine Füße und fielen vor ihm nieder. Da sprach Jesus zu ihnen, fürchtet euch nicht. Geht hin, verkündigt das meinen Brüdern, dass sie nach Galiläa gehen, dort werden sie mich sehen. Wie fantastisch ist das denn? Jesus ist plötzlich da. Es ist nicht nur ein Traum oder eine Vision. Sie können Jesus berühren und anfassen. Er ist es wirklich. Er ist nicht tot. Er ist auferstanden. Er ist wahrhaftig auferstanden. In dem Moment, wo ihnen das klar wird, werfen sich die Jünger, nein, die Frauen, die sind noch gar nicht bei den Jüngern, die werfen sich vor Jesus nieder und beten ihn voller Ehrfurcht an. Doch sollen und brauchen sie keine Angst zu haben. Deshalb beruhigt Jesus sie selbst nochmal mit den Worten, fürchtet, ängstigt euch nicht. Und wiederholt bzw. bestätigt den Auftrag, den Jüngern von seiner Auferstehung zu berichten. Ich bin mir sicher, dass ihre Furcht jetzt tatsächlich gewichen ist und eine unbändige Freude, ja Auferstehungsfreude und Gewissheit sich breit gemacht hat. Lasst uns auch in dieser Auferstehungsfreude leben und die rettende Botschaft von Jesu Sieg über Sünde, Tod und Teufel unseren Mitmenschen weitersagen. Der Herr helfe uns dabei. Amen. O Herr Jesus Christus, wir danken dir von Herzen, dass wir die beste Botschaft haben, die rettende Botschaft. Wir danken dir von Herzen, dass du alles gegeben hast, nichts zurückgehalten hast. Ja, du hast sogar dein Leben gegeben. Wir danken dir, dass du für uns gestorben bist. Danke, Herr, dass du diesen unendlich großen Preis gezahlt hast, dass du ihn auch nicht reust, sondern dass du ihn von Herzen gerne gegeben hast. Und Herr, ich möchte dich bitten, Herr, dass du uns hilfst, dieses Heilsgeschenk anzunehmen. Herr, dass wir ein Ja zu dir haben. Ja, dass wir dich empfangen. Herr, dass wir, wenn du uns begegnest, dich annehmen. Uns vor dir niederwerfen. Dir unser Leben anbefehlen. Wir danken dir, Herr, dass du den Tod besiegt hast. Wir danken dir, Herr, für deine Auferstehung. Und wir danken dir, Herr, dass wir einmal mit dir auch auferstehen werden, Herr. Du warst der Erste und wir dürfen dir auch da nachfolgen. Durch den ersten Tod hindurch zum ewigen Leben. Hab großen Dank dafür. Amen.